Ja, einen schönen guten Morgen. Ist ja schön voll hier. Wird es auch schön warm sein, falls der Frühling doch wieder denkt, der Winter war besser. Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur Vorlesung Organic Computing. Diese Vorlesung taucht ja auch bei den Medizintechnikern auf. Sind Medizintechniker hier? Sehr schön, dass ich. Also Sie sind jetzt die ersten Medizintechniker auch hier drin. Also, wenn Sachen irgendwie unklar sind, auch immer halt, ist halt bisher immer ausschließlich für Informatiker gewesen, deswegen immer sagen, wenn ich irgendwie ins Informatikergebabbel falle. Ja, das ist eine 5-ECTS-Vorlesung, die Informatiker in der theoretischen Informatik benutzen können. Die Medizintechniker haben ja ihre eigenen Überschriften, die ich noch nicht so auswendig kenne. Das können Sie auch zuordnen. Hier vorne ist noch Platz und da ist noch Platz. Also. Und ich bin auch bereit, diesen Tisch dran zu geben. Das heißt, Sie können sich in die allererste Reihe setzen. Ja, gut, den Raum haben Sie schon mal gefunden. Den muss ich nicht nochmal extra sagen. E111 ist hier. Eine Frage: Können wir ab nächster Woche um 8:30 anfangen? Oder? Also. Beginn 8:30 Uhr, Ende 10 Uhr. Ach, Viertelstunde länger schlafen. Nach der schönen vorlesungsfreien Zeit. Ich musste heute Morgen kämpfen, um auch so früh aus dem Bett zu kommen. Ja, das ist zur Vorlesung der Übungsbetrieb. Stühle haben wir noch. Da ist noch ein Platz, da ist noch ein Platz. Also noch kriegen wir die Leute unter. Der Übungsbetrieb ist, so wie er geplant ist, jetzt donnerstags von 12 bis 2, also in diesem Zeitfenster. Wie schlimm wäre es, also das ist jetzt echt in Absprache mit Ihnen, wenn wir das auf freitags 10 bis 12 verschieben würden. Jetzt kommt der laute Schrei, geht nicht, oder? Aha. Der bisherige Termin, für wen ist der denn schlecht? Also der donnerstags von 12 bis 2. Das sind jetzt deutlich weniger als die Freitagsgeschichte. Was machen wir da?
Wie sieht es montags aus?
Nee, montags geht bei mir auf gar keinen Fall. Was war noch, als ich gefragt hatte, freitags von 12 bis 2? Wird das funktionieren? Also keiner, der schimpft? Wilde Proteste gegen freitags 12 bis 2. Auch bei dir, Manuel? Dieser Raum, der ist ja ab freitags 10 Uhr frei, ne? Also Übung freitags 12 bis 14 Uhr. Ich schreibe jetzt keine Sachen dahin, und zwar hier. Also dieser Raum ist freitags nur morgen.
Ich hätte da Mathe 4.
Mathe 4. Wer hat noch Mathe 4? Könnten Sie irgendwie jemanden, der für Sie dann mitschreibt, oder dass Sie das alternierend machen, also einmal Mathe? Also, es gibt viele Leute, die sagen, das sind so Sachen, da ist das Skript besser als in die Vorlesung gehen. Ich will jetzt nicht mal. Das schneiden wir aber auch raus. Gut, also ja, sobald ich gleich in mein Büro zurückkomme, wird der Raum dann auch belegt. Wie gesagt, frei ist er. Dann werden wir die Übung dann hier auch machen. Die Übung halten wird Manuel Schmidt. Steh mal auf, wink mal. In die Kamera. Ne? Die Kamera liebt dich. Das ist also der Manuel. Und wann würdest du denn lieber anfangen? Punkt 12 oder 12.15 Uhr? Zwölf Nuller. Also Beginn Wochenende um 13:30. Achso, und die erste Übung wird dann natürlich auch dann in dieser Woche sein. Das wird dann halt so das erste Geplänkel sein. Ich erzähle ja jetzt was über Organic Computing. Wir werden halt sehen, ob das, was ich so erzähle, auch tatsächlich ankommt. Und insbesondere, was Sie sich so darunter vorstellen und dann ja, sozusagen im Rücklauf, was es vielleicht dann doch ist oder nicht ist. Also wie gesagt, das ist so die Übung zum Warmwerden. Und insbesondere werden wir auch so ein bisschen da dann rechnen. Also auch, das sind Sachen, die wir in der Vorlesung hin und wieder brauchen. Und dass das einfach ganz in echt ganz einfache Mathematik ist, dass man einfach mal ein bisschen mit Matrizen rumspielt. Das Übungsblatt wird dann auch im Laufe des Tages heute auf der Webseite erscheinen. Es gibt keine Hausaufgaben, die Sie machen müssen und abgeben. Aber es ist ganz gut, wenn Sie dann im weiteren Verlauf immer vorher schon mal auf die Blätter gucken, weil der arme Manuel müsste sonst Ihnen immer alles vorrechnen. Ist einfach für den Übungsbetrieb besser, wenn Sie die Übungen sich auch schon mal vorher angeschaut haben. Insbesondere wird es bei dieser Vorlesung dann auch ein paar Mal, wir nennen es dann immer Rechnerübungen geben. Da werden Sie dann halt ein paar von den Verfahren, die wir hier kennenlernen, selbst implementieren. Eine lustige Sache, die sich beim letzten Mal so zugetragen hat, also im vergangenen Jahr, ist, wir werden auch sowas wie ja, Websuche machen, also den Algorithmus uns anschauen, den Hits-Algorithmus und den PageRank-Algorithmus, das ist ja der Algorithmus von Google. Wir machen kein Google, aber die Maschinerie davon, das ist halt, andere Leute sind da extrem reich mit geworden. Ja, und beim letzten Mal hatten wir dann eben auch so Überlegungen gemacht, ja, es ist nicht nur Websuche, sondern man kann eben auch andere Sachen machen. Das, was wir in der Übung immer machen, ist so die Kapitel von einem bestimmten Buch halt gewichten. Was sind die wichtigen Kapitel, was sind die weniger wichtigen Kapitel? Und das war gleichzeitig als im vergangenen Jahr halt das Hasso-Plattner-Institut diesen Auftrag von der Schufa gekriegt hat, anhand der Facebook-Verlinkung die Kreditwürdigkeit von Leuten herauszumachen. Und die haben genau diesen Algorithmus auch benutzt. Also hätten benutzt, wenn es nicht diesen lauten Aufschrei gegeben hätte und dann das HPI gesagt hat, oh, wir machen es doch nicht. Also Sie sehen, Sie lernen hier die gleichen Sachen wie das, was man so anwendet, wenn man Gewichtungen macht. Aber wir machen es natürlich mit Websuche und völlig wertfrei, was wichtige Kapitel in einem Buch sind. Also solche Sachen, die sind halt ultra einfach und die können wir in dieser Vorlesung programmieren. Und solche Programmierübungen wird es dann halt auch geben, dass Sie dann sowas machen. Evolutionäre Algorithmen auch ganz einfach zu implementieren, werden wir auch in dieser Vorlesung dann machen. Gut. Die Vorlesung selbst heißt halt Organic Computing und ich muss auch noch eine Webseite. Er kann gehen, ich muss bleiben. Bis nachher. Organic Computing ist, manchmal klingt es halt so wie so ein Buzzword, ne, diese lustigen Sachen, die immer alle gleichzeitig machen, frisch entdeckt, so was jetzt zum Beispiel auch total in Mode gekommen ist, ist Big Data, ne, wo Sie auch hingucken, Big Data ist jetzt der letzte Schrei. Organic Computing hat es halt hinter sich, der letzte Schrei zu sein, aber es ist inzwischen ein etabliertes Gebiet. In Augsburg an der Uni gibt es beispielsweise sogar einen Lehrstuhl für Organic Computing. Es gibt eine Reihe von Gruppen in Deutschland, die auch Organic Computing forschungsmäßig betreiben. Jetzt nicht, dass der Lehrstuhl so heißt. Also es ist ein etabliertes Gebiet, das sich eben auch sozusagen über diese Klippe alle machen's und dann ist es irgendwann ausgelutscht und dann war es das, sondern das ist jetzt etwas, was geblieben ist. Ja, das, was wir jetzt hier machen werden, ist erstmal natürlich definieren, was Organic Computing ist, so ein bisschen Hintergrund geben. Und dann machen wir zwei Sachen. Das eine ist, dass wir uns die sogenannten organischen Methoden anschauen. Und das andere ist, dass wir Beispiele für organische Systeme, also organische Computersysteme, uns anschauen werden. Da werden wir dann sehr ausführlich auf Peer-to-Peer-Netzwerke eingehen. Und bei den organischen Methoden, ich hatte ja gerade schon gesagt, so wie man Websuche organisiert, oder auch für Optimierungsverfahren, nicht? Da die Sachen, wo es nicht klappt, so, man lernt ja optimieren in der Schule, ne? Erste Ableitung 0 setzen und dann die zweite Ableitung gucken, größer oder kleiner als 0. Das sind aber natürlich nur Verfahren, die funktionieren, wenn sie die Funktion gegeben haben. Aber wenn die Funktion einfach nur eine Blackbox ist, Blackbox, ne? Sie stecken was rein und Sie hoffen, dass das Ganze funktional ist. Das heißt, immer wenn Sie das Gleiche, wenn Sie das Gleiche reinstecken, kommt das Gleiche raus. Ne? Das ist eine Funktion. Nicht, dass da sich was gemerkt wird. Und da ist nichts mit Ableiten oder so. Ne? Und was macht man dann, um solche Funktionen zu optimieren? Also das ist ein Problem, das in allen Ingenieursparten auch auftaucht. Nicht? Wie optimiert man da? Und wenn man das nicht weiß, muss man also auf Heuristiken zurückgreifen. Und da werden wir eben eine ganze Reihe von Heuristiken kennenlernen. Im Kontinuierlichen werden wir dann eben Partikelschwarmoptimierungen anschauen und im Diskreten werden wir Ameisenalgorithmen kennenlernen. Und naja, was wir dann uns noch anschauen werden, sind evolutionäre Algorithmen. Die sind dann eben ganz besonders geeignet für diskrete Sachen. Das sind halt Heuristiken. Man kann im Allgemeinen nicht beweisen, wie gut die Lösung ist, die dabei rauskommen wird. Aber wir werden natürlich so ein bisschen abklopfen. Also wir werden halt Probleme angehen mit zum Beispiel mit evolutionären Algorithmen, wo wir alle natürlich sagen, ist doch gelöst, ne? Sortieren. Wir werden also das Sortierproblem mit einem evolutionären Algorithmus angehen, sieht lustig aus. Und der Witz ist, man kann da Sachen auch beweisen. Also ein evolutionärer Algorithmus kann mit bestimmter Laufzeit beliebige Eingabefolgen sortieren. Und das sind dann Sachen, die ich Ihnen nochmal so vorführen werde. Und dann gibt es noch das sogenannte No-Free-Lunch-Theorem. Da werden wir mal so die ersten Schritte machen. Es gibt, also No-Free-Lunch-Theorem kann man eigentlich sagen, es gibt keine Heuristik, die immer gut ist. Also im Durchschnitt sind alle Heuristiken gleich. Das ist das sogenannte No-Free-Lunch-Theorem. Man kriegt halt nichts geschenkt. Also wenn Sie eine Heuristik haben, die für bestimmte Eingaben gut ist, dann muss es auch Eingaben geben, für die die Heuristik schlecht ist. Wie gesagt, im Durchschnitt sind alle Heuristiken gleich gut bzw. gleich schlecht. An solche Sachen werden wir uns dann auch nochmal heranwagen. So, das war jetzt so die auch wieder so Name-Dropping, ne? Interessante Wörter hoffentlich gesagt. Das, was wir uns jetzt als allererstes anschauen wollen zu Organic Computing, sind halt Prinzipien des Organic Computing. Wir müssen uns das Ganze auch natürlich irgendwo abgrenzen gegenüber anderen Bereichen. Techniken des Organic Computings sind, glaube ich, nicht wichtig, wenn Sie Betriebssysteme programmieren wollen. Also warum da nicht und bei anderen Problemen doch? Auf solche Sachen wollen wir jetzt mal ein bisschen eingehen. Das, was wir also jetzt treiben wollen, ist Informatik. Im Zusammenspiel mit der Biologie. Und natürlich müssen wir jetzt dann aufpassen, wir machen keine Bioinformatik, das ist auch wieder etwas anderes. Also ist auch eine lustige Sache, wie man es oft so treibt. Man macht halt oft die Dinge so, dass man immer erst sagt, was es nicht ist. Und genau das mache ich jetzt hier auch. Das ist also jetzt etwas, wo es von der Informatik halt in die Biologie geht. Also da werden Informatik Methoden. Eingesetzt. Um biologische Probleme zu behandeln. Das ist also das, was man ganz gerne unter Bioinformatik subsumiert. Beispiele dafür ist dann DNA-Analyse, oder räumliche Strukturen, von Proteinen. Wenn sich also die Proteine sich falten, ja, da sind Informatikmethoden ganz wichtig. Das ist ja alles noch sehr neu. Auf der Webseite gibt es Aufsätze, wo diese Sachen auch immer da stehen. Die müssen sich zusammensuchen. Wie gesagt, das ist so neu. Also auch ich werde jetzt im Laufe dieser Vorlesung wieder ganz viele Sachen machen, die ich letztes Jahr nicht gemacht habe. So ein Skript ist immer so eine Art Erstarrung. Ne? Und deswegen, weil noch so viel da im Fluss ist, warte ich, bis ich, also ich wollte irgendwann mal ein Buch schreiben, aber so weit ist es noch nicht, weil da noch so viel im Fluss ist. Aber wie gesagt, auf der Webseite finden Sie all diese Sachen in den entsprechenden Aufsätzen. Die sind da auch da alle aufgelistet. Also das ist jetzt aus einem Übersichtsaufsatz über Organic Computing, der im Informatikspektrum erschienen ist, und der Link ist aber auf der Webseite. Und nochmal, das ist jetzt auch wieder so ein Name-Dropping wie vorhin, ne, damit Sie halt, wir machen eben keine DNA-Analyse und kein Proteinfalten. Da ist das, wo man halt, also zum Beispiel beim Proteinfalten ist Graphentheorie etwas enorm Wichtiges. Deswegen müssen Sie halt so ein richtig harter Algorithmiker oder Algorithmikerin sein, wenn Sie in der Richtung arbeiten wollen. Dann gibt es diese Phylogenie, also so wie verwandt sind DNS-Stränge, ja, also irgendwie so der Abstand zwischen Fadenwurm und Fruchtfliege, diese Ähnlichkeiten von DNS-Strängen, na, das ist auch etwas, wo man sagen kann, das ist Informatik pur. Also solche Sachen, die fallen in diese Kategorie. Das, was wir aber machen wollen, ist genau der Pfeil andersrum. Wir wollen halt von der Biologie oder den lebenden Systemen lernen. Da geht es dann also jetzt, dass wir nicht Informatikmethoden der Biologie anwenden wollen, sondern hier wollen wir jetzt biologische wir wollen jetzt biologische Prinzipien benutzen. Insbesondere geht es halt dabei dann um Organisationsprinzipien. Und jetzt kommen die ersten für uns in dieser Vorlesung wichtigen Wörter für große, aber eben auch gerade komplexe Systeme. Also die Komplexität, wir werden auch noch darauf eingehen, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Also wir wollen jetzt irgendwie sehr große, komplexe, computerisierte Systeme uns anschauen. Wenn ich nicht so viel rumlaufen soll, müssen Sie das auch sagen. Also sehr große, komplexe, computerisierte Systeme, das ist das, wo wir diese biologischen Methoden anwenden wollen. Wir alle sind biologische Systeme, aufgebaut aus Zellen, und irgendwie wir funktionieren relativ gut. Also ich habe ja vorhin gesagt, obwohl es ein Kampf war, bin ich heute Morgen früh aus dem Bett gekommen. Also das hat funktioniert, und warum hat das jetzt funktioniert? Und das sind so Sachen, auf die wir dann schauen wollen. Und die wollen wir jetzt dann eben in diesen komplexen Systemen anwenden. Was ist denn so die Geschichte mit der Komplexität in der Informatik? Komplexität. Ja, und wir wollen jetzt nicht Komplexitätstheorie machen, also Turing-Maschinen, Band- und Zeitbedarf oder sowas. Das, was wir machen wollen, ist jetzt große, unübersichtliche Systeme, die trotzdem funktionieren sollen. Und wodurch entsteht in diesen computerisierten Systemen diese Komplexität? Also die entsteht durch, unsere Systeme werden immer kleiner. Ja? Ich sehe eine ganze Reihe von bekannten Gesichtern aus BFS im vergangenen Semester. Dieses immer kleiner werden heißt ja auch, dass Computer immer schneller werden. Wenn Sie sich noch erinnern, ich hatte ja auf einem der Übungsblätter diese Grafik der Top 500 Rechner aufgelegt, so über die Zeit betrachtet. Und diese ThinkPad haben Sie jetzt letztes Jahr gekauft oder schon länger her? Also wenn Sie jetzt in den Laden gehen und ein modernes Notebook kaufen, dann wären Sie 1994 damit auf Platz 1 der Top 500-Liste gewesen. Also ein kleines Wunderwerk. Also Sie sehen, 1994, 95, so lange ist das noch nicht her. Ich kann mich sogar noch erinnern an diese Jahre. Sie waren da doch relativ jung, aber wie gesagt, ich war da schon, 94 habe ich sogar promoviert. Also wer hätte das gedacht, dass ich heute in den Laden gehen kann und mir etwas kaufen kann, was so schnell ist wie damals der von allen gefeierte schnellste Rechner der Welt. Das ist schon enorm. Und wo kommt diese Geschwindigkeit von den Notebooks her? Wie gesagt, Notebook, nicht ein PC oder sowas, die sind noch viel schneller. Wo kommt das her? Ja, weil die CPU oder die CPUs, die da drin sind, immer kleiner werden. Sie kennen halt Moore's Law. Alle 18 Monate verdoppelt sich die Integrationsdichte und dadurch auch dann die Geschwindigkeit von so einem Ding. Also das ist auch ein Beschleunigungsalgorithmus, einfach 18 Monate warten und dann ein neues Gerät kaufen und schon ist man doppelt so schnell wie vorher. Also Komplexität entsteht halt durch diesen ungebrochenen Miniaturisierungsdrang, also diese ungebrochene Miniaturisierung, Miniaturisierung. Das ist auch eine interessante Sache. Als ich studiert habe, hieß es, bald ist es ja soweit, noch kleiner können wir nicht werden. Als ich studiert habe, das ist auch schon wieder länger her. Und den gleichen Spruch sagt man jetzt auch immer. Also, ja, wir werden zwar jetzt noch, aber bald haben wir die Grenze erreicht. Und wie gesagt, studiert ist schon jetzt länger her. Ich habe jetzt im März mein 30-jähriges Abitur gehabt und seit 30 Jahren sagt man das schon. Das ist wie wann kann man mit Computern sprechen? Ja, in 10 Jahren merkt man gar nicht mehr, dass man mit einem Computer spricht. Das sagt man aber auch schon seit den 50ern. Das sind so diese Invarianten und das mit der Miniaturisierung, das funktioniert immer noch. Also die Dinger werden immer noch kleiner, obwohl man jetzt schon seit Jahren sagt, wir sind ganz nah dran, dass man nicht mehr miniaturisieren kann. Und dann gibt es halt den nächsten Chip, der dann wieder noch kleinere Leiterbahnen hat. Irgendwann mal wird man dann erreichen, dass ein Transistor aus zwei Atomen besteht, aber da ist man auch noch ein Stückchen von entfernt. Also dieser ungebrochene Drang zur Miniaturisierung. Und die andere Sache ist, wenn ich Sie jetzt frage, sind Sie drin? Was sagen Sie?
Nein.
Wie, Sie haben hier kein Netz oder... Die Vernetzung ist natürlich auch etwas, was... Also doch, sind Sie drin, nicht? Ja. Jedenfalls kennen Sie es, aber jeder von uns ärgert sich ja, wenn ein Notebook aufgeklappt wird und dann irgendwie kein Netz oder... Das ist etwas, wo wir heute halt von ausgehen, dass es da ist. Aber das ist ja nicht nur das irgendwie so ein WLAN-Netz, sondern auch jedes Auto ist ja heutzutage in Wirklichkeit ein Computer mit Verbrennungsmotor. Da ist ja auch ein bisschen mehr drin als nur eine CPU, die dann irgendwie für die Navigation zuständig ist, sondern heutzutage sitzt irgendwie auf jeder Zündkerze auch gleich eine CPU. Und die agieren ja auch nochmal wieder alle miteinander. Also da kommt auch eine Menge Komplexität hin. Dann gibt es ja immer die lustigen Sachen. Ich erzähle dann ja immer gerne von dem Kollegen, der sich damals, als so die ersten Sachen aufgekommen sind, so mit Computer im Auto, sich da so ein BMW gekauft hat, sich dann abends noch einen Döner geholt hat, Es hat geregnet, er hat sich in sein Auto gesetzt, der Schlüssel war nass geworden. Er dreht um das Auto, hat es als Diebstahlversuch gewertet und alles runtergefahren und hat ihn auch nicht mehr rausgelassen. Da musste er also, gut, dass er damals auch ein Handy schon hatte, da musste er also auch dann aus seinem eigenen Auto befreit werden. Also das ist jetzt nicht etwas, was in der Spezifikation vorgekommen wäre. Nasser Schlüssel gleich Diebstahlversuch, aber durch das ganze Interagieren in diesem System ist das halt passiert, dass der, ja, dass die Systemantwort war, Diebstahlversuch, ich lasse den nicht mehr raus. Gut, also neben der Miniaturisierung ist halt noch die Vernetzung. Ist also diese Vernetzung etwas, was zu dieser Komplexität führt. Nicht? Also große Komplexität heißt, ja, irgendwie ist ja auch wieder so ein Hypewort, die Cloud, da wissen wir schon gar nicht mehr, was es ist. Ne? Also die Cloud ist irgendwie so, was ist das? Ne? Das ist irgendwie die Wolke und ich speichere da was ab und ich hoffe, dass wenn ich es wieder haben will, dass es dann immer noch irgendwo auch dann da ist. Oder ich will was rechnen lassen und dann gebe ich es der Cloud und kriege das Rechenergebnis zurück. Das ist also auch dann wirklich so vernetzt, dass das schon so kompliziert ist wie ein Gehirn. Also das ist nichts, was man so mal in 10 Minuten selbst analysiert. Und da ist halt ein Riesen, steckt eine Riesenkomplexität drin. Das andere habe ich eben auch gerade ja schon mit dem Auto gesagt und das ist ja nicht alles. Also so Hardware-Software-Systeme, ist nicht nur das Auto, der ist ja auch so ein legendäres Teil inzwischen, der Kühlschrank, der selbstständig die Milch nachbestellt, wenn sie alle ist. Also die Sache ist halt die, dass halt ja, CPUs da auftauchen, wo man im normalen Leben früher CPUs nie vermutet hätte, ob das jetzt der Kühlschrank ist oder die Waschmaschine oder was weiß ich. Also das CPUs oder Hardware und Software da auftauchen, wo es so im allgemeinen Leben normal ist. Also die Einbettung von Hardware, Software, System in technischen Systemen. Das ist eben Automobil. Oder Flugzeuge, also in keinem Airbus gibt es mehr irgendwelche Drähte, die dann Leitwerk steuern. Das war in der Anfangszeit, also Airbus war das erste Flugzeug, das sowas hatte. Das wird dann mit einem Joystick geflogen. Da waren halt die Piloten zu Beginn auch skeptisch. So, ich will meinen Steuerknüppel zurückhaben, wenn ich ziehe, dann will ich auch, dass irgendwo eine Systemantwort passiert, ein Joystick, wer weiß, was der so, wenn ich da dran, warum sollte jetzt das Flugzeug dann nach oben oder nach unten gehen? Also der erste Absturz eines Airbus überhaupt war dann eben auch, dass der entsprechende Pilot halt da einen Fehler gemacht hat. Ich will aber nach oben und das Flugzeug, jetzt kommt wieder hier die Komplexität, da ist natürlich dann viel an Sicherheit eingebaut und das Flugzeug hat halt irgendwie gedacht, oh, 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 da ist irgendwas nicht in Ordnung und hat dann auch wieder eine nicht so ganz adäquate Antwort gegeben. Ja, das war dann ein typischer Hardware-Software-Fehler, der eben eingebaut worden ist, nicht durch irgendwie Hintergrundstrahlung passiert ist, sondern das System war halt noch nicht so weit. Ne? Es war zum Glück ein leeres Flugzeug, bis auf die beiden Piloten, die sind auch lebend rausgekommen, aber das sind so Sachen, die man dann eben auch erst lernen muss. Ich meine, auch kein BMW würde heute mehr einen nassen Schlüssel als Diebstahlversuch werten, aber das sind halt so Sachen, die man kennenlernen muss. Aber eben, wie gesagt, in den Flugzeugen, da sind keine Drähte mehr, die irgendwie ein Leitwerk nach oben ziehen, ne? Also dass da irgendwelche Klappen bewegt werden durch die reine Muskelkraft des Piloten. Nicht, aber auch beim Auto, durch diese Einbettung davon, ist es ja so, dass die modernen Autos sich an ihren Fahrer anpassen können. Also wenn Sie halt irgendwie von etwas teureren Autos eins kaufen, das passt sich an Sie an. Ne? Das lernt für Sie, wie Sie sich verhalten. Ne? Die sportlichen Fahrer oder die weniger sportlichen Fahrer, ne? So ein Auto passt sich daran an. Was natürlich dann auch in der Anfangszeit wieder zu viel Protest geführt hat. Na, wenn dann halt irgendwas mit dem Auto nicht stimmte, weil es nicht ein normaler Schaden ist, haben wir es in die Werkstatt gebracht. Und um jetzt da den Fehler zu beheben, musste dieses Lernen halt wieder ausgeschaltet werden, wurde halt zurück auf Null gesetzt. Dann kriegt halt der Besitzer das Auto zurück. Und was war dann halt passiert? Na, dann hat man halt gesagt, oh, das Auto ist ja völlig anders als vorher, na, weil das Auto ja sich an den Besitzer angepasst hat. Und ja, das sind alles so Sachen, die dann ja, dazu führen, dass das Ganze so komplex ist, dass man halt sagen muss, ja, müssen wir wieder von vorne anfangen. Ja, heute speichert man halt das ab, was das Auto gelernt hat, und das wird halt hinterher wieder aufgespielt. Aber das war in der Anfangszeit eben auch ein ganz beliebter Beschwerdegrund bei Mercedes, ne, dass dann das Auto, das aus der Werkstatt zurückgekommen ist, sich völlig anders verhielt als das Auto, das man in die Werkstatt gebracht hat. Nicht, das war eben, ne, diese Anpassung an den Fahrer oder die Fahrerin, die war wieder weg. Na, also Sie sehen, da sind halt ganz viele Sachen, die auf diese Art und Weise passieren können. Oder eben, um jetzt wegzukommen von den Transportmitteln, also auch der berühmte Kühlschrank. Oder die kaum weniger berühmte Waschmaschine fallen in diese Kategorie. Ja, und was ist bei diesen komplexen Systemen, also gerade bei den Automobilsystemen, diese komplexen Sachen zu beherrschen oder auch eben ja, diese Miniaturisierung, das war eben auch einer der ganz großen Fortschritte, Durchbrüche, als man halt den Computerentwurf mit Hilfe von Computern dann auch tatsächlich machen konnte. Nicht? Also Konrad Zuse, der hatte halt keine CPUs, ne? Der hatte noch große Kiste mit Röhren drin, die er halt selbst aufgesteckt hat und zusammengelötet hat. Irgendwann war es dann mal so weit, dass man halt den Rechnerentwurf mit Hilfe von Rechnern machen konnte. Ja, die helfen einem, Rechner zu entwerfen. Und dann werden die Dinger irgendwann mal so groß, dass man diese Rechner auch braucht. Also keiner von Ihnen oder auch von den Professoren könnte einen modernen Rechner irgendwie so selbst entwerfen. Ne? So ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber. Und dann fange ich an zu malen. Das ist etwas, was man nicht mehr hinkriegt. Das heißt, da ist irgendwie etwas, wo man halt Werkzeuge braucht, aber Werkzeuge ist halt inzwischen auch wieder zu wenig. Das heißt, diese Komplexität, die sich da eingestellt hat, die ist in Wirklichkeit halt schwer zu beherrschen. Wir brauchen ja jetzt auch eben die Gründe, warum man Organic Computing macht. Also diese Komplexität, die ist schwer zu beherrschen. Ich habe Ihnen ja gerade auch so Fehlergeschichten erzählt oder wenn es auch um so einen Ausfall geht. Nicht? Also das ist auch eine ganz beliebte Story, die eben auch wahr ist. Das ist keine urbane Legende, dass auch bei den ersten computerisierten, also mit Computern ausgestatteten Autos, es dann war, wenn der Fensterheber kaputt war, ne? Oh, kaputt, ne? Auto fährt nicht mehr. Aber wenn der Fensterheber nicht funktioniert, sollte man meistens noch bis zur Werkstatt können. Also in den USA kriegen halt Autos mit viel Elektronik auch nur noch dann eine Zulassung, wenn die über den sogenannten Limp-Home-Mode verfügen. Ja, dass man halt, ich weiß nicht, so glaube 200 Meilen oder so, muss man auch noch fahren können, wenn die Autoelektronik ausfällt. Ne? Also bis zur nächsten Werkstatt sozusagen kommen. 200 Meilen, wer schon mal im Mittleren Westen war, weiß, das kann doch trotzdem knapp werden. Aber ja, das heißt dann halt der Limp-Home-Mode. Und früher halt war es dann halt so, Fensterheber kaputt, Auto fährt nicht mehr. Das ist ja auch irgendwie etwas, was nicht so sein sollte. Deswegen hier so Fehler und Ausfall haben halt Auswirkungen. Also es gibt dann tatsächlich Phänomene, die tauchen auf einmal auf. Wir werden auch schön noch gleich ein schönes Fremdwort dafür kennenlernen. Das ist Emergenz. Das sind also Sachen, Phänomene, die auftauchen, die man gar nicht auf dem Bildschirm hatte. Also auf dem Radar hatte, wo kommt das denn her? Wie gesagt, diese Sache mit dem Fensterheber. Das war jetzt nicht Absicht oder dass das Auto nicht mehr funktioniert. Und alle haben auch irgendwie so gedacht, ja, reicht schon, ne? Wenn der Fensterheber kaputt ist, wieso sollte denn das Auto nicht fahren? Aber da sind halt Busse und dann werden halt irgendwelche Signale auf den Bus gegeben und dann werden die halt auf einmal von anderen CPUs verarbeitet und dann irgendwie so das Notsignal vom Fensterheber war dann nicht als ich bin das Notsignal vom Fensterheber, ja, vielleicht ist das dann ein paar Bit länger als da einfach nur Notsignal. Und wer das da programmiert hat, hat halt gesagt, ja, ne, ich sag halt, ist nicht okay, was hier läuft. Und dann die CPU, die auf den Zündkerzen sitzt, sagt, oh, hier stimmt was nicht und schon fährt das Auto nicht mehr. Also keiner hat irgendwie jetzt genau darüber nachgedacht, was in solchen Momenten halt passiert, ne, dass sich dann also solche Sachen nicht vorhersagen lassen. Da haben wir dann also tatsächlich so einen kleinen Abstecher in die Chaostheorie. Also Chaostheorie wird da immer so als lustiges Wort genommen, aber weil es halt auch lustig klingt. Aber in Wirklichkeit ist das halt nur, dass Systeme sich nicht linear verhalten. Also linear ist ja so der große Wurf vom Newton gewesen, der die Welt halt linearisiert hat, ne? Also im unendlich Kleinen, ne? Dafür die Infinitesimalrechnung eingeführt hat. Im unendlichen Kleinen ist die Welt linear, ne? Kleine Änderungen haben auch nur kleine Wirkungen. Ja, und wenn ich das dann ins Unendliche aufsummiere, habe ich erste Ableitung, zweite Ableitung, Integrale. Also genau diese Sachen, da kommt das her. Also die Linearisierung der Welt. Ja, und dann die berühmte Apfelmännchen-Funktion. Da ist es halt so, wenn Sie so einen ganz winzigen Teil von einem Punkt abweichen, so, das reicht schon da irgendwie so ein Rundungsrauschen im Rechner, dann verhält sich halt so eine Folge, die da drin ist, konvergiert zu einem ganz völlig anderen Punkt, als wenn Sie nur ein Milliardstel nach links gehen. Ja, dann konvergiert er von einem völlig anderen Punkt. Ne? Auch zum Darstellen wieder sowas. Ne? Das ist jetzt gar nicht eben mit Computern. Ne? Das sind so diese berühmten Magnete. Ne? Sie haben dann mehrere Magnete und dann so eine Kugel, die dann da irgendwie rumlaufen soll. Und Sie setzen sie immer auf die gleiche Stelle und trotzdem bleibt die Kugel mal da liegen, mal da liegen. Was einfach daran liegt, dass Sie die Kugel eben nicht immer an die gleiche Stelle setzen. Und da ist auch wieder dieses nicht-lineare Verhalten. Ne? Wenn Sie nur einen halben Millimeter die Kugel woanders hinsetzen, landet die Kugel letztendlich bei einem anderen Magneten. Und dieses nicht-lineare Verhalten, das nennt man halt Chaostheorie. Und das sind hier auch so Sachen. Ne? Also, ja, wenn zuerst das kaputt geht und dann das, kommt eine ganz andere Sache raus, als wenn das erst kaputt geht, dann das und dann das. Und schwupps, verhält sich das Auto, das Flugzeug, der Kühlschrank völlig anders als gewünscht und geplant. Na, also solche Beherrschbarkeitsfragen, ne, was passiert denn da? Das sind jetzt dann für uns ganz wichtige Fragen. Und naja, wir haben jetzt wieder als biologisches System schon interessante Sachen. Ne? Schneiden Sie sich mal einen Finger, unser System bleibt nicht stehen, sondern ne, nach einer Woche ist der Schnitt auch verheilt. Also irgendwas funktioniert da, also wir funktionieren weiter. Gut, wenn Sie sich einen Finger geschnitten haben, mit dem Finger sollte man dann nicht irgendwie jetzt dann groß arbeiten, nehme ich doch den anderen. Aber ne, diese Ausfallsicherheit ist schon etwas, was erstaunlich ist, dass es halt funktioniert. Aber wenn man erkältet ist, in den meisten Fällen überlebt man es. Ne? Also irgendwas ist dabei, dass solche komplexen Systeme es trotzdem schaffen, ja, zu überleben, während das die Beispiele, die ich gerade gebracht habe, bei den technischen Systemen nicht immer dazu geführt haben, dass sie überleben. Na gut, die biologischen Systeme sind länger unterwegs. Und das ist nämlich auch einer der Gründe, warum wir auf diese biologischen Systeme gucken. Die sind schon seit ein paar Millionen Jahren dabei, sich zu optimieren. Na, schauen wir doch einfach ab, was die so machen. Jetzt nochmal zu diesen chaotischen Sachen. Das, was da genau so im Inneren vorgeht, ist eben auch gar nicht klar. Also, und dann hat man auf einmal irgendwie ein Phänomen gesehen. Ich habe ja vorhin schon diesen Ausdruck benutzt, Emergenz. Da ist also irgendwie ein emergentes Verhalten. Und dann muss man sich draufstürzen und erstmal gucken, wo kommt das denn jetzt her? Also ich habe da irgendwie ein paar bekannte Sachen zusammengesetzt und es entsteht auf einmal etwas Neues, ne, womit man zuerst gar nicht gerechnet hat. Ne? Also zum Beispiel Transistoren So hat man auch nicht erwartet, dass die so funktionieren. Ne? Also irgendwie der Transistor als Schalter oder als Verstärker. Als Verstärker hat man angefangen, und dass man das dann eben auch als Schalter benutzen kann und aus den Schaltern dann Computer geworden sind. Also es gibt so ein ganz berühmtes Werbebuch von Siemens, ne? Das heißt, man fand mehr, als man gesucht hat. Nicht? Das ist genau etwas, was auf den Transistor halt zutrifft. Nicht? Dass da irgendwie, wie ist das da, wandernde Löcher, ne? Also Ladung und Nichtladung, dass daraus dann halt unser liebstes Spielzeug geworden ist, ist schon irgendwie etwas Erstaunliches. Und naja, das musste man auch erst ganz hart sich erarbeiten, was denn da wirklich passiert an diesen Grenzschichten von den unterschiedlich dotierten Siliziumsachen, was da so abgeht, ne, da musste man genau hingucken, aber den Effekt hatte man schon und der wurde schon eingesetzt. Ne? Also die ersten Transistoren hat man eingesetzt, bevor man überhaupt wusste, was jetzt, wie diese Effekte genau funktionieren. Ne? Also einige sagen ja, so richtig genau weiß man es immer noch nicht, aber funktionieren tun die Transistoren zum Glück ja trotzdem. Aber ja, das ist jetzt auch wieder etwas so. Ne? Man weiß nicht so genau, was vorgeht. Insbesondere wenn man eben so ein großes, komplexes System hat und es läuft, es funktioniert, und wenn man dann fragt, ja, warum? Gut, da sind Universitäten und Professoren und Mitarbeiter für da, dass man das erforschen kann, und ja, auch solche Vorlesungen wie hier. Wir lernen und können dann halt solche Sachen auch ja, übertragen auf andere derartige Systeme, wo wir dann solche Sachen finden. Ne? So, aber ne, komplexe Sachen. Was machen wir jetzt? Ne, also bei dieser Komplexität ist es so, dass wir jetzt Abhilfe dass man die Abhilfe da sucht, wo, ich habe ja gerade schon das Beispiel gesagt, ne, biologische Systeme machen das schon seit längerer Zeit. Also Abhilfe sucht man dort, nicht, das such mal dort, wo es schon mal erfolgreich durchgeführt worden ist. Also wir werden gleich eben auch anfangen, da mal wirklich dann genaue Sachen zu machen. Noch sind wir halt dabei, das Ganze zu charakterisieren. Ja, und wo wurde das schon mal erfolgreich durchgeführt? Eben lebende Systeme. Lebende Systeme. Nicht, und lebende Systeme müssen Sie jetzt nicht nur an biologische Systeme wie uns oder Tiere denken, sondern lebende Systeme sind beispielsweise auch Staaten. Nicht? Also Staaten sind auch ja, nach Organisationsprinzipien, hatten wir ja auch mal, also, ja, wo war denn das? Organisation. Ich hatte es doch schon angeschrieben. Nutzung biologischer Prinzipien, insbesondere Organisationsprinzipien. Nicht? Also auch ein Staat ist etwas, was ja, also wenn man einen heutigen Staat zum Beispiel mit so einem antiken Staat vergleicht, ne, dann merkt man auch, dass der Komplexitätsgrad doch wieder deutlich größer ist. Ne? Und das sind eben auch wieder Sachen, die auf merkwürdige, nicht funktionierende Sachen aufbauen. Ne? Da hatte das nicht funktioniert, also hat man das entsprechend dann halt geändert. Ne? Also Straßenverkehrsordnung haben die Römer nicht gebraucht. Ne? Also, da gab es keinen, es gab nachts Stau, weil tagsüber durfte man halt nicht mit Karren in Rom hineinfahren. Aber eine Straßenverkehrsordnung haben die Römer trotzdem nicht gehabt. Ne? Wer den größeren Karren hatte, hatte Vorfahrt. Ne? Und das sollte man bei den heutigen Autos nicht mehr unbedingt haben. Wer den größeren LKW fährt, hat Vorfahrt. Obwohl, man sollte dann mit dem kleinen Auto nicht auf Vorfahrt beharren. Aber es ist halt geregelt. Ne? Also, deswegen, lebende Systeme müssen nicht unbedingt jetzt ausschließlich Tiere oder so sein, sondern es gibt eben große Organisationsprinzipien, oder auch ein Ameisenstaat ist natürlich etwas, was organisiert ist, also ein Bienenstaat. Es gibt dann entsprechend auch wieder, Ameisenalgorithmen sind nicht darauf, aber es gibt dann auch Bienenalgorithmen, die sind dann wieder auf solche ganz starken Organisationsprinzipien aufgebaut. Gut, also bei den lebenden Systemen wollen wir jetzt abgucken. Und da haben wir jetzt natürlich dann einige Ziele zu formulieren. Also das ist da, ja, wir wollen halt von den Siegern schon mal lernen. Also unsere Ziele sind dann jetzt eben, dass man Erkenntnisse gewinnt, Wir wollen also bei den lebenden Systemen mal nachgucken, wie schaffen es die denn, dass die halt funktionieren, und wenn sie ein großes System bauen wollen, das dann eben auch unübersichtlich ist. Wie gesagt, Betriebssystem ist zwar ein großes System, aber das kriegt man mit Hilfen der Methoden des Software Engineerings auch hin. Also die sind groß und komplex, aber nicht so wie ein lebendiges System oder wie das Internet groß ist, oder diese Flut von Daten, die bei der Automobilelektronik anfallen. Das sind alles so Sachen, die bei der Betriebssystementwicklung zum Glück halt nicht vorkommen. Deswegen kann man da mit den in Anführungszeichen normalen Prinzipien herangehen. Aber wenn es halt irgendwie so richtig kompliziert wird, dann guckt man lieber mal bei den lebenden Systemen nach, weil die scheinen ja doch recht gut zu funktionieren. Und dann guckt man, warum. Und dieses Warum versucht man dann zu übertragen auf die künstlichen Systeme, für die wir halt verantwortlich sind. Und um noch einen deutschen Satz draus machen. Wir wollen also diese Erkenntnisse nutzbar machen. Und zwar gibt es dann jetzt zwei Richtungen, nämlich die organischen Methoden. Das ist das, was ich vorhin schon einmal gesagt hatte. Die organischen Methoden, da gibt es jetzt eben als Organisationsprinzip die Schwärme. Also jetzt nicht Schwarmintelligenz, geht natürlich in die Richtung, was wir da machen, aber ist nicht so, das ist ja auch wieder so ein Halbwort. Wir machen nicht Schwarmintelligenz, sondern wir gucken, warum Schwärme manchmal bei Optimierungsproblemen Erfolg haben. Ich habe ja gesagt, es gibt halt diese Partikelschwärme, das sind ja so Vogelschwärme, die wir sozusagen simulieren. Auf der anderen Seite Ameisen, die optimieren halt kürzeste Wege. Lassen Sie mal Ameisen laufen. Nach einiger Zeit haben die den kürzesten Weg von ihrem Nest zum Futter. Und wenn sich das Futter in ihrer Küche befindet, ist das nicht so angenehm, aber die haben den kürzesten Weg dann gefunden. Das ist ein Optimierungsproblem und der kürzeste Weg ist dabei rausgekommen. Also ein ganz, ganz neuer Algorithmus, der auch wieder für viel Aufsehen gesorgt hat, der lässt halt irgend so einen Schimmelpilz wachsen, und der Schimmelpilz findet auch nämlich kürzeste Wege, energieoptimal und was weiß ich nicht alles. Und das ist jetzt auch, wie gesagt, so auf den Konferenzen tauchen jetzt solche, ich habe mir diesen Namen von dem Schimmelpilz immer noch nicht gemerkt. Also das sind halt so und so Algorithmen, die finden kürzeste Wege, minimale Spannbäume und was weiß ich nicht alles. Und das eben so völlig, ohne dass man dann so eine große Kontrolle drüber haben muss. Also, ne, kürzeste Wege, kennen Sie ja, machen Sie auf einem Prozessor, Dijkstra oder so, klappt. Ja, gut, aber wenn Sie jetzt halt wirklich ein Riesensystem haben mit vielen Prozessoren und nur man so mit so ein paar Nachbarn reden kann, ne, dann ist es doch besser, da so einen Schimmelpilz zu simulieren, als so zentrales Wissen zu haben. Und das sind halt so diese coolen Sachen, die man jetzt bei den biologischen Systemen abgucken kann. Und eine dieser Sachen, die wir jetzt dann in der Vorlesung uns eben auch anschauen werden, das sind halt solche Schwarmsachen. Das, was wir uns dann auch noch anschauen werden, sind genetische und evolutionäre Algorithmen. Ja, ein auch ziemlich erfolgreicher Ansatz eben für die diskrete Optimierung sind diese Ameisenalgorithmen. Nicht? Da lässt man Ameisen eine Zeit lang krabbeln, dann hat man sehr kurze Rundreisen oder ja, man kann auch mit Ameisenalgorithmen halt dann minimale Spannbäume wieder berechnen und was weiß ich nicht. Also und das Besondere ist eben, das sind ultra einfache Algorithmen. Ne? Nicht so, Sie müssen nicht in eine effiziente Algorithmenvorlesung gehen und dann ganz tiefe Mathematik getrieben haben, sondern ne, diese Algorithmen, die wir da dann angehen werden. Also auch bei den evolutionären Algorithmen, da werden wir auch ein paar Probleme dann auch in den Übungen noch angehen. Hier in der Vorlesung werde ich Ihnen dann halt das Rundreiseproblem vorstellen. Also eigentlich ein richtig schwieriges Problem. Ja. Das sind halt ein paar Zeilen Code. Ne? Also das kann man ruckzuck auch hinschreiben. Ne? Das ist keine große Sache, dass man da stundenlang programmiert, sondern das ist etwas, was man in einer Übung auch dann hinkriegt. Also solche Sachen sind eben besonders einfach und trotzdem erfolgreich. Und das sind die Sachen, die wir dann sozusagen wirklich lernen. Ne? Einfach und erfolgreich, ne? Das ist halt, wie mein Kollege gemeint hat, cool und krass. Ne? Also ich weiß nicht, ob das wirklich cool und krass ist, aber ich finde es halt schön. Ne? Also das sind so Sachen, ein paar Zeilen und dann lässt man es laufen und dann kommt halt, kommen sehr gute Ergebnisse bei raus. Und das waren jetzt die organischen Methoden. Also das ist das, was wir jetzt hier in der Vorlesung uns bei den Methoden anschauen wollen. Auf der anderen Seite gibt es dann eben noch die organischen Systeme. Und die organischen Systeme, den kann man mal viel ablesen. Und dann kann man auch solche Sachen mal also ne, wir werden gleich eine ganze Reihe von Prinzipien hier kennenlernen und dann kann man auch versuchen, nein, nicht nur, man kann es auch erfolgreich versuchen, diese Sachen dann hier wieder drin zu finden, ne? Dass wir also auch Sachen dann tatsächlich hier drin finden, die aus den Systemen abgeleitet werden können, wo man dann eben sieht, dass das ist eben auch kein Widerspruch, sondern das sind halt zwei Seiten der gleichen Medaille. So, und bei den organischen Systemen ist es halt so, und das ist jetzt wieder eine abgeschriebene Definition, ein organischer Computer ist ein, jetzt kommt ein sehr wichtiges Wort, was zum ersten Mal auch diese Vorsilbe benutzt. Das ist also ein selbstorganisierendes System. Also das ist das. Das ist ein selbstorganisiertes System. Auch eine ganze Reihe von zusätzlichen Sachen, dass sich den Umgebungsbedürfnissen dynamisch anpasst. So, und dieses mit dem Selbstorganisieren, das ist etwas, ein Phänomen, das man halt bei den bei diesen organischen Systemen ganz allgemein auch immer wieder findet. Eben nicht nur die Selbstorganisierung, sondern, ich habe ja gerade schon davon gesprochen, da wenn Sie sich einen Finger schneiden, einen Finger schneiden, da brauchen Sie praktisch gar nichts zu machen, ne? Nicht ins Krankenhaus, wie gesagt, beim Fingerschneiden. Ne? Je nachdem, wenn Sie sich ein Bein brechen, sollten Sie jetzt nicht darauf warten, dass das selbst heilt, aber so dieses Selbstheilen, ne? Also wie gesagt, auch eine Erkältung übersteht man, das sind alles Sachen, die eingebaut sind im System. Ne? Also dass Sie sich selbst halt aus so einer Krankheit, aus einer einfachen Krankheit herausbringen, das ist etwas, was im System drin ist, ne? Also dass man halt irgendwie Immunität gegen die Masern entwickelt, wenn man sie einmal gehabt hat, oder Windpocken, ne? Das sind auch so Sachen, das ist auch etwas, was im System drin ist, ne? Also das war in Nordamerika ja katastrophal für die Indianer, ne? Da gab es keine Masern, also hatte die Bevölkerung da auch keine Immunität gegen Masern entwickelt. Nicht? Und irgendwie, ich weiß nicht, 3/4 aller Nordamerikaner sind halt an den von den Europäern eingeschleppten Masern gestorben. Ja, also das ist wirklich, ja, so, es gibt halt da wirklich ganz große Untersuchungen, dass die Masern so eine Art Völkermord gemacht haben. Ja. Denkt ihr, Masern habe ich als Kind gehabt. Ne? Das ist, weil wir halt genetisch und die europäischen Körper das gelernt haben, dass man einmal die Masern kriegt und das war's dann. Aber wenn man halt 1 Million Jahre ohne Masern gelebt hat und dann auf Masern stößt, ist das halt fatal. Ja, und das ist etwas, was eben einem biologischen System mitgegeben wird, na, dass wir halt an Masern nicht sterben, zum Glück. Und Umgebungsbedürfnisse dynamisch anpassen ist natürlich auch etwas, was in biologischen Systemen zu erkennen ist. Ne? So Tiefseefische, die haben ganz andere Lichtwahrnehmung. Ne? So ein Tiefseefisch, den sollte man nicht in unser Sonnenlicht nehmen. Das ist nicht gut für dessen Augen. Ne? Umgekehrt, wenn Sie in 10.000 Meter Tiefe sind und aus dem Fenster Ihres U-Boots gucken, da sehen Sie nicht viel, während so ein Fisch, der da lebt, das gibt's ja, sagt, total hell hier. Ne? Also ne? Diese Fische haben sich an ihre Umgebung dynamisch angepasst. Und das Ganze, also dieses Selbstorganisieren, fällt halt in so eine ganze Reihe von, und das ist jetzt eines der ganz wichtigen Wörter im Bereich des Organic Computings, das sind nämlich die, da machen wir jetzt eine auf Englisch, das sind die Self-Star-Eigenschaften. Also Self ist eben dieses Selbst und Star, also der Stern, wie Sie es von regulären Ausdrucken kennen, Sie dürfen halt für den Stern einsetzen, was Sie wollen. Also das wäre eine ganze Reihe von Sachen, die wir gleich auflisten. Deswegen die Self-Star-Eigenschaften, die Selbststern-Eigenschaften, das sind eben sowas wie eben selbstkonfigurierend, also selbstkonfigurierend, ne, das ist etwas, was in jedem Baby abläuft. Ne? Also ein frisch geborenes Baby, so trocken ist das noch nicht, das läuft noch aus. Das geht aber irgendwann mal weg. Ne? Das ist etwas, was genetisch in den Genen festgelegt ist und das Betriebssystem muss aufgespielt werden. Ja, und das ist etwas, ne, dieses selbstkonfigurierend, das ist... Wir lachen alle, aber das ist etwas, was funktioniert. Also muss man eben schnell weg. Nein, also nicht, dass Babys trocken sind und ein Sprach, also sie können keinem frisch geborenen Baby Sprache beibringen. Aber einem 2-jährigen Kind kriegt man die ersten Wörter und Sätze beigebracht. Ne, und irgendwie mit 5 oder 6 sollte es in die Schule gehen. Aber ein Baby können sie nicht in der Schule anmelden. Das ist etwas, was bei dieser Konfiguration eben auch wirklich biologisch abläuft. Es ist nicht so, ja, man braucht halt seine Zeit, sondern da sind halt Sachen, die auch wirklich biologisch ablaufen. Also Beweis ist ja das traurige Gegenteil davon, dass Demenzkranke halt genau diese Entwicklung wieder rückwärts machen. Also man kann wirklich sagen, bis dahin entwickelt man diese Eigenschaft als Kind und dann diese und diese und diese. Bei Demenzkranken geht das genau in der gleichen Reihenfolge nämlich auch wieder zurück. Und daran merkt man eben, dass bei Demenzkranken, das ist nicht irgendwie so, reiß dich mal zusammen, sondern das sind halt, dass da wirklich auch dann biologische Systemeigenschaften wieder zurück gefahren werden von dem biologischen System. Wie gesagt, das passiert wirklich genau in der gleichen Reihenfolge, wie es aufgebaut wird. Also da sind halt wirklich diese selbstkonfigurierenden Sachen zu erkennen. Selbstoptimierend. Ich habe ja gerade von diesen Tiefseefischen gesprochen, aber das sind halt nicht nur die Tiefseefische. Also jeder passt sich halt an die Umgebung ab, ne, an. Man sagt halt auch, dass irgendwie die Nordeuropäer, die können viel besser mit Kälte umgehen als die Südeuropäer. Ich kenne es halt immer aus den USA, wenn irgendwo in Kalifornien, so in San Francisco, wenn da 2 Zentimeter Schnee liegen, dann bricht alles zusammen. Das ist so, ja, das ist ein großes System, das aber auf 2 Zentimeter Schnee nicht vorbereitet ist. Ne? Und etwas weiter nach Norden, also schon im nördlichen Kalifornien, da gibt es keine großen Städte mehr, aber die sagen 2 Zentimeter Schnee. Das ist aber ein warmer Sommer diesmal. Ne? Aber also die lachen halt über so ein bisschen Schnee. Ne? Wie gesagt, und ganz schlimm ist Los Angeles, ne? Da ist irgendwie, wenn es da schneit, dann bricht alles für einen Monat zusammen. Ne? Also, ne? Das ist eben so ein großes System. Ja, da, wo es öfters schneit, da ist das System auch optimiert. Ne? Und wie gesagt, das war jetzt eher was Lustiges, aber das ist trotzdem genau dieser Effekt, um den es uns hierbei geht. Naja. Das selbstheilend, habe ich ja schon gesagt, ne? Ein Finger geschnitten oder Erkältung, das ist etwas, was wir überleben. Aber also klar, wir wollen halt auch überleben, aber das ist auch etwas, was man erstmal einrichten muss, dass wenn man sich in den Finger schneidet, dass man nicht einfach ausläuft und dann tot umfällt, sondern dass irgendwas passiert, dass man es überlebt. Ne? Das ist eine Systemeigenschaft und das ist auch nicht so, dass dann irgendwie das Gehirn anspringt und sagt, jetzt musst du aber was tun dagegen, sondern das ist schon so im System drin, das ist etwas Dezentrales, ne? Das eben in diesem selbstorganisierenden System halt drin ist. Eine Eigenschaft, die man immer sehr gerne hätte, ist dann auch ja, die Selbsterklärung, ne, dass man halt sagt, warum hast du das gemacht? Ja, das ist etwas, was bei biologischen Systemen oft nicht vorkommt, was wir aber gerade bei unseren technischen Systemen gerne hätten. Ne, wenn jetzt irgendwie was passiert ist, irgendwie so eine Systemantwort gegeben wird, dass man dann auch sagt, ja, und warum war das jetzt so? Ne, dass man das auch wirklich erklärt. Ja, und naja, wenn mal irgendwie so einen Rotfeuerfisch anfasst, das macht man auch, glaube ich, nur einmal, der weiß, was selbstschützend ist. Es gibt halt Tiere, Fische, die kann man anfassen und dann, wenn man sie eine Zeit lang an die Luft gelassen hat, kann man sie auch aufessen. Aber es gibt Fische, die kann man dann nicht anfassen. Ne? Oder dieser Kugelfisch, der als Delikatesse in Japan gilt, der ist deswegen zu giftig, weil er eigentlich will, dass man ihn nicht isst. Ne? Das ist auch ein ganz typisches eine ganz typische Selbstschutzeigenschaft. Ne? Oder dann diese Insekten, die sich dann, ja, die dann aussehen wie Hornissen, ohne eine Hornisse zu sein. Nicht? So nach dem Motto, hu, eine Hornisse, den lasse ich mal in Ruhe. Und ist irgendwie ein ganz harmloses Tier, das dann aber nur so aussieht wie. Ne? Und das ist eben etwas, was auch in diese Selbstschutzeigenschaft hineinfällt. Also diese Self-Star-Eigenschaften, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die man als Charakteristikum für organische Systeme sich betrachtet. Also das ist etwas, wo wir immer nach Ausschau halten werden. Findet man etwas, was die Selbstkonfiguration unterstützt? Nicht? Man will so wenig wie möglich noch selbst machen müssen. Ne? Also das ist eben, dass das System halt autonom arbeitet und nicht immer wieder noch Hilfe von außen braucht. Nicht? Das ist halt, wenn Sie irgendwie so einen Satelliten so zum Jupiter schicken, da kann ich einen Techniker mal eben vorbeigehen und irgendwas wegschrauben. Also die Dinger sind ja eben auch so auf selbstheilend ohne Ende ausgelegt. Ne? Also wenn da was kaputt geht, wenn es nur eins ist, was kaputt geht, das ganze System funktioniert halt weiter. Ne? Also berühmt ist ja, da war es noch nicht so. Berühmt ist ja die Sache mit, war glaube ich die Galileo-Sonde, ne, die man zum Jupiter geschickt hat. Er hat halt zwei Antennen, die kleine Antenne für die leichte Steuerung und die große Antenne für, wenn es dann vor Ort ist, dass dann halt der große Datenstrom fließt. Ne? Und dann hat man ja mit so einem Swing-by Venus, Erde, Venus, Erde und dann in Richtung Jupiter geschickt, musste also auch Energie tanken, ne? Sodass es überhaupt in Richtung Jupiter geht. Und als es dann unterwegs war, da hat man so, jetzt machen wir die große Antenne auf, hat auf den Knopf gedrückt und die große Antenne ging nicht auf. Ne? Dann hat man halt geguckt, ne? Also da ist man schon ja dann sehr vorsichtig mit allem. Alles, was dann abgeräumt worden ist vorm Start, also irgendwie hier die Schraube und da die Kappe und so, und dann hat man halt geguckt und hat halt eine Klemme vermisst, nämlich die Klemme, die diesen großen Schirm zusammenhält. Die hat irgendjemand, also für 2,50 Dollar, die hat man halt vergessen abzumachen, und die doch ein paar Millionen Dollar teure Sonde war schon unterwegs. Gut, es gab ja die kleine Antenne und das JPL, also das Jet Propulsion Laboratory. Also wer Big Bang Theory kennt, weiß, was da für Leute arbeiten. Die haben dann gesagt, kriegen wir hin. Und als dann die Galileo-Sonde am Jupiter angekommen ist, ist ja schon ein Weg bis dahin, war es dann halt so, dass die neuen Verfahren, die man entwickelt hat, nur für diese Sache, dass die dann so weit waren, dass man mit der kleinen Antenne eine größere Datenrate hingekriegt hat, als mit der ursprünglich geplanten großen Antenne. Also deswegen gab es zum Glück keine Datenverluste und diese Wahnsinnsbilder vom Jupiter. Aber wie gesagt, das ist jetzt etwas, was man versucht, ne, heute so hinzukriegen, dass wenn da irgendwie unterwegs dann doch was passiert, dass dann eben das System trotzdem weiterhin funktioniert und dass man eben nicht von der Erde aus, so, ich meine, das ist ja auch länger unterwegs, dass man dann da so aufspielt. Und wenn da irgendwie Hardware kaputt geht, die kann man dann nicht mehr ersetzen. Also wenigstens so die Antenne, wenn man noch eine zweite Antenne hat. Ne? Gut, dass es die gegeben hat. Aber ne, das war jetzt eben sozusagen der positive Fall, wo das nicht dabei ist. Aber wenn die Pioneer-Sonden, die sind ja, haben inzwischen das Sonnensystem verlassen, die senden ja immer noch ihre Minisignale und da kann man auch nichts mehr reparieren. Das ist einfach nur, dass solange die halt noch funktionieren, ist okay. Und ja, das mit dem Selbstheilend und auch Selbstoptimieren, das wird da draußen, gibt es ja, man hat ja auch überraschend starke Strahlung da draußen gefunden. Also das wären also Sachen, was ganz gut wäre, wenn die Systeme da eben auch Umgebungsbedürfnisse dynamisch anpassen, wenn das alles funktionieren würde. Gut, also die Selbstereigenschaften, das ist die eine Sache, um die es dabei geht. Die haben natürlich jetzt eine ganze Reihe von Vorteilen. Die sind halt flexibel, wenn sich irgendwie was ändert, ja, und dann können die sich halt wirklich anpassen, ne? Dieses dynamische Anpassen, ja, flexibel. Ich habe ja vorhin gesagt, gut, das ist jetzt nicht schnell, aber ne, Nordeuropäer können halt Kälte besser wegstecken als Südeuropäer. Aber die Flexibilität ist halt ne, über große Zeiträume eben gegeben. Ne? Es ist nicht so, dass wenn ein Italiener nach Norwegen zieht, dass der dann halt tot umfällt. Also da funktioniert auch schon was. Ne? Also das ist etwas, was durch die Self-Star-Eigenschaften da ist. Das Gleiche ist eben bei diesen Self-Star-Eigenschaften robust. Ne? Das gleiche Beispiel wie gerade. Also Robustheit ist eben auch etwas, was ist auch nicht so, dass wenn so das Wetter wie heute von der Woche war es irgendwie völlig anders. Ne? Und dann, wir liegen jetzt halt nicht alle im Bett und sagen, oh, mein Kreislauf macht schwach, sondern also unser Körper ist robust genug, um solche Temperaturschwankungen auch wegzustecken. Ne? Wir sind sogar alle irgendwie aufgeblüht, ne? Sonne, Frühling, welche Eisdiele haben schon auf? Ne? Also genau diese Sachen. Also wir sind auch in der Hinsicht ein robustes System. Und steht auch da drüben, ne, dieses optimiert sich selbst. Das wird halt auch sozusagen immer besser. Ne? Also wenn man solche Systeme über längere Zeiträume laufen lässt, werden sie sogar immer besser, immer angepasster an diese entsprechende Umgebung. Also wenn sich die Umgebung ändert, wird sich auch daran angepasst und dann hat man wieder eine gute Lösung für das entsprechende Problem. Ja, die Nachteile, auf die muss man natürlich auch eingehen, insbesondere ja, nochmal wieder, warum wir das Ganze zu machen. Also wir wollen das ja in technischen Systemen einsetzen, also in technischen Systemen, in Systemen, die Sie und ich bauen. Also jetzt nicht irgendwie so, boah, schön, ich habe jetzt hier so wie so ein Gott da ein System gebaut und lass es jetzt 1 Million Jahre laufen. Nee, nee, wir bauen, sollen jetzt was bauen, was auch funktioniert, und zwar jetzt funktioniert und nicht in 1 Million Jahren. Deswegen müssen wir jetzt natürlich auch auf die Nachteile, die da sind, achten. Und wenn wir das in einem technischen System einsetzen, sollten wir diesen Nachteilen auch aus dem Weg gehen. Also wenn wir die Nachteile wissen, dann können wir auch was dagegen tun. Gerade solche biologischen Systeme können Fehler machen. Survival of the fittest wollen wir aber jetzt eben nicht machen. Ne? Also wir wollen jetzt nicht mal was ausprobieren. Ne? Also organische Methoden hat man zum Beispiel auch für die Schaltung von Ampeln eingesetzt. Also ne, nicht eine Ampel, sondern so ein großes System von Ampeln. Und gut, wenn ich jetzt einen evolutionären Algorithmus anwende, dann kann der auch mal auf die Idee kommen, vielleicht ist es ja gut, ne, dass in evolutionären Systemen kommt sowas vor, vielleicht ist es ja gut, wenn mal alle Ampeln gleichzeitig grün sind. Ja, das System würde halt ganz schnell feststellen, es ist keine gute Lösung, aber Verantwortung dafür, dass das läuft, haben immer noch Sie. Und das ist etwas, was man gar nicht erst ausprobieren sollte. Das heißt, die Fehler, die da auftauchen können, je mehr von den Fehlern, die auftauchen können, man vorher weiß, umso mehr kann man die auch dann verhindern. Also so im biologischen System ist das egal. Das macht diesen Fehler und dieses Individuum spielt da nicht mehr weiter mit. Aber das ist eben etwas, was wir, die wir technische Systeme entwerfen, nicht machen dürfen. Also das ist etwas, was uns auch klar sein muss. Nicht so, oh, ich habe doch jetzt hier Organic Computing gemacht und das ist nicht geklappt, da kann ich nichts zu. Also das ist eben nicht die Sache, sondern wir müssen auch darüber nachdenken, was da für Fehler auftauchen können. So bei diesen organischen Systemen können Fehler vorkommen und wir müssen uns aber im Voraus klar, je mehr Fehler wir im Voraus entdecken und nicht machen, umso besser. Also es können Fehler sein und natürlich sehr lange Trainingszeiten beziehungsweise Zeiten fürs Umkonfigurieren nicht? Was haben Sie davon, wenn Sie, mein liebstes Beispiel ist da immer Wetterbericht, ne, wenn Sie das Wetter von morgen berechnen wollen, aber dafür 2 Tage Rechenzeit brauchen? Das ist auch etwas, was man halt sich klar machen muss. Ne? So ein System, das nach 10 Jahren gut läuft, ist jetzt nicht so einsatzfreudig für die nächste Woche. Ne? Und deswegen, da muss man sich schon auch wirklich im Klaren drüber sein, dass manchmal sehr lange Trainingszeiten auftauchen können. Und was bei solchen Sachen auch eben noch, das ist der dritte Punkt jetzt hier drunter, ich kann jetzt hier nicht mehr, das ist jetzt halt dann die unerlaubte Beeinflussung. Also eine unerlaubte Beeinflussung. Es gibt ja jetzt diese Firma irgendwie aus Nordrhein-Westfalen, die jetzt einen Auftrag gekriegt hat, mit ob der Ball im Tor war oder nicht. Setze ich mich mit meinem WLAN ins Stadion und sage, Ball war im Tor. Kriege ich dann auch hin. Also man muss jetzt was dagegen tun, dass das System dann nicht von außen so beeinflusst wird, dass der Ball im Tor ist, wenn ich das will, sondern nur dann diese Meldung gibt, wenn der Ball wirklich im Tor war. Und das gibt es eben auch bei den ganz normalen biologischen Systemen, ne? Stichwort Kuckuck. Ne? Das ist halt etwas, was passieren kann. Und ne, das geht jetzt eben auch in diese Selbstschutzecke, ne? Sodass wir uns aber immer im Klaren sein müssen, wir müssen das System auch gegen unerlaubte Beeinflussung wappnen. Ne? Also das World Wide Web ist halt auch etwas, was Sie wieder nicht kennen. Also früher war es halt so, dass das Netz wirklich mal weg war, weil ein Rechner weg war. Ja, da lief dann halt irgendeine Denial-of-Service-Attacke gegen den UNIDO. Das war der zentrale Rechner für Kontinentaleuropa. Haben Sie schon mal überhaupt von dem Rechner UNIDO was gehört? Also als ich studiert habe, ich habe sogar an der Uni Dortmund studiert, ich kenne den Rechner persönlich, also ich habe das Ding halt gesehen, das war wirklich der zentrale Rechner für Europa. Und dann gibt es halt immer diese Scherzkekse, die den halt so richtig auf Teufel komm raus mal mit Fragen bombardieren. Und dann war ihn auf dem ganzen Kontinent halt das damalige Netz weg. Ja, und heutzutage, das ist schon schwierig, das Netz irgendwie wie so ein bisschen in die Knie zu zwingen. Man hat eben auch was gelernt und eben viele von diesen Sachen, die da stehen, eben auch mit dabei gebracht. Also dieses Dezentrale und selbstheilend, selbstschützend, auch selbstheilen, wenn Sie irgendwo einen Rechner rausrupfen, also nehmen Sie auch hier einen vom Rechenzentrum, dann ist vielleicht hier die Uni Erlangen vom Netz, aber das war es dann auch. Also noch in München merken die das wahrscheinlich gar nicht. In Paderborn, wo ich ja herkomme, oder wie der Westfale sagt, wo ich ja wegkomme, das ist auch dann mal gewesen, dass der dortige Mail-Server weg war und die Software war dann auf einem PC bei den BWLern auch drauf. Dann hat er halt 2 Tage lang den gesamten Mailverkehr der Uni Paderborn gemacht, ne? Weil der hat halt gesagt, ich habe noch Kapazität, ich übernehme das so lange. Ne? Das heißt, die Rechnerbetreuung hat halt auf natürlich so mit Hochdruck daran gerechnet, den Mail-Server wieder zum Laufen zu bringen. Und das System musste gar nicht umgeschaltet werden, sondern man war überrascht, dass das funktioniert hat, aber dieser harmlose kleine PC hat dann halt wirklich 2 Tage lang die UPB am Leben gehalten, jedenfalls E-Mail-mäßig. Also ja, so unerlaubte Beeinflussungen, das war jetzt eben, hier ist jetzt natürlich noch dass da böse User mithängen, aber eben auch so dieses Selbstheilen, Selbstschützen, robust. Ne? Heutzutage, wie gesagt, ist es schon sehr schwierig, da überhaupt noch irgendwelche Probleme hineinzubekommen. Also das sind so Sachen, die wir uns eben auch klar werden müssen. Sachen, derer wir uns klar werden müssen, wenn es halt darum geht, wenn wir das, was da steht, gelernt haben, wenn wir das dann umsetzen, gibt es eben für uns nicht dieses Rausreden, ich habe nur Befehle befolgt. Nein, ich habe nur gesagt, was der Wanka in der Organic Computing Vorlesung gesagt hat, mich kann man dafür nicht haftbar machen. Wenn das Flugzeug Ihnen abstürzt, dann kann man mich nicht haftbar machen, dann Sie. Ja, also, Sie müssen auch über diese Nachteile Bescheid wissen. Ne? Das ist jetzt so. Aber ne, die Vorteile sind natürlich so stark, dass Sie natürlich nicht darauf verzichten sollten, das, was hier erfolgreich halt umgesetzt worden ist. So, das ist das eine, was eben sehr, sehr wichtig ist. Dann hatten wir ja auch noch auf die da oben insbesondere Organisationsprinzipien hingewiesen. Das ist jetzt auch etwas, was wir uns noch anschauen wollen. Nicht? Es geht auch um Organisationsmuster. Und bei diesen Organisationsmustern ist eben etwas, was ganz oft hervortritt, emergentes Verhalten. Ne? Dieses Wort Emergenz, wir werden beim nächsten Mal noch sehr genau auf den Begriff der Emergenz auch eingehen. Also Emergenz ist, da gibt es ja diesen Satz, der das entweder trifft oder ganz weit daneben liegt. Ne? Das ist so dieses, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das ist halt Emergenz. Ne? Emergenz ist eben, dadurch, dass man Sachen zusammenstöpselt, entstehen Eigenschaften, an die man vorher nicht gedacht hat. Also wenn das World Wide Web ist so ein ganz typisches emergentes System, wenn man jetzt noch die richtigen Sachen, zum Beispiel gute Suchmaschinen, mit da drauf packt. Nicht, dann entsteht halt sowas wie eben, ich meine, wer hat heute schon Google benutzt? Ach, heute vielleicht wegen der Frühe der Zeit, vielleicht, ja, aber gestern, wer hat gestern Google benutzt? Ja, Sie sehen, na, das ist, als ich in Ihrem Alter war, gab es noch kein Google. Das hat es mal gegeben, ja. Das ist ja also nicht das Google benutzen, sondern so dieses Finden von Informationen. Ne? Man hat früher halt ganz lange Zeit in der Bibliothek zugebracht, bis man irgendwas gefunden hat in irgendeinem Buch oder irgendeiner Zeitschrift. Heutzutage eine Minute, und wenn man es dann nicht gefunden hat, ja, das ist ja auch so ein Spruch, ne? Wenn Google es nicht findet, dann gibt es das auch nicht. Also dieses ganz schnelle Finden von guten, passenden Informationen, ne? Das ist eben etwas Emergentes. Da hat niemand irgendwie gedacht, dadurch, dass man halt Computer zusammenstöpselt, dass sowas passiert. Nicht? Also das ist ein emergentes Verhalten, aber anderes emergentes Verhalten ist, in E-Technik lernen Sie halt Spule, Kondensator, Widerstand und eine Glühbirne. Dann machen Sie Gleichstrom und trotzdem blinkt die Glühbirne. Warum tut sie das? Ja, Sie können einen Widerstand nehmen und wirklich bis aufs Letzte analysieren. Ja, also Widerstände sind halt sehr gut analysiert. Kondensatoren sind auch nicht weniger gut analysiert. Spulen sind auch analysiert. Na, da werden Felder aufgebaut. So what? Und dann stöpseln sie zusammen. Ne? Die werden halt vernetzt. Ne? Das war ja auch eine unserer Komplexitätssachen. Ne? Vernetzung voll ausgestatteter Rechner. Da werden jetzt keine Rechner, aber da wird auch was vernetzt. Und durch die Vernetzung wird auf einmal, fängt das System an zu schwingen. Ne? Das können Sie dem Widerstand nicht ansehen. Das können Sie der Spule nicht ansehen. Und das können Sie dem Kondensator nicht ansehen. Erst durch das Zusammenspiel entsteht die emergente Eigenschaft, dass die Glühbirne blinkt. Gut, da sagen wir jetzt, ja, das ist ja kein großes Geheimnis, wir wissen ja, warum das funktioniert. Aber das ist eben aus den Einzelkomponenten, können Sie das nicht direkt ableiten, ja, dass da irgendwie was durch das Zusammenspiel anfängt zu blinken. Und bei diesen komplexen Systemen ist es halt so, dass dann auf einmal Eigenschaften sichtbar werden, die jetzt nicht die man nicht dem ganzen, diesen Einzelteilen vorher angesehen hat. Nicht, das ist also emergentes Verhalten. Natürlich, das ist keine Zauberei, ja, da muss man immer aufpassen. Hier wird nicht gezaubert, das ist nicht Hogwarts hier. Hier wird nicht gezaubert, sondern es ist halt nur emergentes Verhalten. Es entsteht etwas, was man nicht sozusagen vorhergesehen hat. Und dann kann man jetzt Wissenschaftler sagen: Ja, ich kann es erklären und habe es eigentlich auch vorhergesehen. Das ist dann nochmal wieder andere Sache. Also Emergenz werden wir nochmal beim nächsten Mal uns sehr genau angucken. Jetzt schon so viel dazu, dass ich sage, dass das ein Phänomen ist. Dass da halt Interaktion abläuft, keine zentrale Kontrolle. Und nicht explizit vorherbestimmte Stimmen. Der Muster auftreten. Aber das ist nicht nur etwas, was bei der Emergenz vorkommt. Wie gesagt, wir werden die Emergenz beim nächsten Mal noch genau ausleuchten, sondern was ist noch etwas, was bei den biologischen Systemen sehr wichtig ist? Ne? Dass ich gleich in mein Büro zurückgehe, das hängt nicht davon ab, dass irgendwas von Ihnen gesagt wird, geh zurück in dein Büro. Ne? Also ich bin ein autonomes System. Wenn ich nicht will, dann will ich halt nicht. Also solche Systeme, die handeln auch autonom. Autonom. Nicht? Also die Autonomie, das ist bei den biologischen Systemen oder diesen organischen Systemen auch etwas, was sehr wichtig ist. Nicht? Also irgendwann mal so, geh, du bist frei und dann funktioniert das System mehr oder weniger. Das hätten wir von Robotern eben auch ganz gerne. Wenn es irgendwo brennt im Haus, dann sagt man auch, Roboter, geh rein und rette die Leute. Und hätte es auch ganz gerne, dass man nicht noch immer sagen muss, was er dann so zu tun hat. Hier ist jetzt eine Kurve, wo muss ich denn jetzt lang gehen? Du bist ein autonomer Roboter, entscheide das selbst. Also die Autonomie, das ist etwas, was für solche organischen Systeme auch wirklich sehr stark ein Charakteristikum ist. Die andere Sache ist, dass man dann eben sich doch manchmal so zusammentut. Ne? Also viele Zellen bilden halt ein Lebewesen und immer mehr Zellen bilden dann immer komplexere Lebewesen. Also dieses Föderieren von Sachen, ne? Hier Vernetzung wieder, ne? Das ist auch etwas, was sehr gerne eben bei diesen organischen Systemen auftaucht. Ne? Also das sind so Muster, das Föderieren, dass man Autonomie besitzt und eben diese Emergenz, die eben auch eine ganz starke Eigenschaft von organischen Systemen ist und auf die wir uns beim nächsten Mal noch etwas genauer kaprizieren werden. So, das soll es für heute gewesen sein, weil jetzt eine ganze Informationsflut, die wir da angegangen sind. Wir werden halt wirklich beim nächsten Mal erst noch ein bisschen was zu Emergenz sagen und dann werden wir halt wirklich ganz konkret auch mit Algorithmen anfangen. Also das sind dann halt wirklich tatsächlich echte Algorithmen, die wir uns abgucken aus der Natur. Und dadurch sind diese Algorithmen ganz einfach. Also es ist 4 Zeilen, 5 Zeilen Algorithmus. Und dann werden wir halt gucken, warum sie funktionieren, warum sie manchmal nicht funktionieren. Auf diese Sachen schauen wir dann eben insgesamt. Und wie gesagt, für konkrete Probleme, wo wir natürlich spezielle Lösungen kennen, da brauchen wir sowas nicht. Sondern immer dann, wenn die Probleme so sind, dass wir, ja, ich habe ja am Anfang gesagt, ne, diese Blackbox-Geschichte, na, wenn Sie gar nicht wissen, was Sie da für eine Funktion haben und jetzt sollen Sie die minimieren, dann müssen Sie irgendwelche Heuristiken anwenden und solche Sachen, die werden wir jetzt halt dann kennenlernen. So, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht noch eine Frage, die Sie normalerweise immer stellen. Ich hätte es eigentlich am Anfang sagen sollen, Prüfungen am Ende des Semesters in 2 Schüben. Ich mache immer einen mündlichen Prüfungsschub am Ende des Semesters, so in der ersten, zweiten Nachvorlesungswoche. Und ich mache dann immer 1, 2 Tage, das sind viele Leute, es werden dann 2 Tage werden, also 2 Tage, 2 Tage, dann kurz vor Beginn der Vorlesungszeit nochmal. Die Termine und sowas, das werden wir dann ausmachen, wenn wir gegen Ende der Vorlesungszeit sind. Also wie gesagt, mündliche Prüfung, keine schriftliche Prüfung. 5 ECTS hatte ich schon gesagt. Gibt es von Ihrer Seite noch zu dem Prüfungsmodus Fragen? Wie gesagt, ich werde jeden von Ihnen Fragen stellen, wenn Sie wollen. Und dann gibt es halt die entsprechenden Noten. Für die, die später gekommen sind, die Übung ist verlegt worden von Donnerstag auf Freitag. Hier im Raum dann von 12 Uhr, was hat Manuel gesagt, 12 Uhr bis 13:30 Uhr. Na, hier im Raum. Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann sage ich bis nächste Woche und tschüss.